Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich staune überhaupt, dass ihr immer noch Kraft habt zuzuhören. Aber die Zeit ist jetzt auch begrenzt bis 10 vor, dann ist Schluss, weil es dann bald drüben losgeht. Aber wir haben noch was Schönes vor uns, ich hoffe kurzweilig. Heute Nachmittag wurde mir gesagt, ich hätte zu schnell geredet und zu viel Stoff gebracht. Ich will mich jetzt bemühen, langsamer zu reden und nicht ganz so viel Stoff zu bringen. Mal gucken, ob es klappt. Es geht um dieses von euch, von den Leitern hier formulierte Thema: Erzeuger, Ernährer, Hotel Mama. Aber ich muss vorher sagen, wo ich herkomme. Von der Sprache her bin ich ganz weit weg von hier, Ostfriese. Schon lange her, aber immerhin. Und ich arbeite oder leite das Weiße Kreuz. Wir kümmern uns mit ungefähr 100 Beratungsstellen und Arbeitskreisen um Menschen, die in diesen Fragen der Sexualethik Probleme haben. Schwerpunktthema zurzeit ist ganz stark der sexuelle Missbrauch, da werden wir überrannt geradezu, und auch was Pornografie-Sucht angeht. Und meine Arbeit ist neben viele Vorträge und Leitung auch Betreuung von vielen Männern in Fragen der Sexsucht und so weiter. Und da kümmern wir uns auch um viele Ehepaare und machen eine Beziehungsschule und vieles andere mehr. Am Tisch, so vierte, fünfte Stand links, kann man so ein paar Sachen mitnehmen und da drüber nachdenken. Ich finde es einfach schön, jetzt mal ein Thema zu haben, was nicht von Sexualität geprägt ist. Das ist schon mal gut. Langsam muss man mal ein anderes Thema haben. Aber ein sehr schönes Thema, finde ich. Also, gehen wir rein ins Thema. Ich will beginnen mit einem Bild von einem Affen. Ihr wisst wahrscheinlich, wie man Affen fängt, indem man in einem Gefäß Bananen oder Nüsse reintut und dann geht der Affe da rein. Und weil er das nicht loslassen will, macht er die Hand zur Faust und kommt dann nicht mehr raus. Und so werden Affen gefangen. Und ich denke, wir sind schlauer als Affen und wissen, dass Loslassen ein Leben lang zu unserem Leben gehört. Und da ist es schön auch von dem Lied hervorhin, dass wir sicher bei Gott sind, zu wissen, der geht mit bei den ganzen Loslösungsphasen. Dieses Loslassen geht schon ganz früh los. Man weiß zum Beispiel, dass Mütter manchmal Mühe haben vor der Geburt, das Kind loszulassen, auch Angst vor den Schmerzen haben und deswegen auch die Geburt sich hinauszögert, weil sie einfach nicht loslassen können, auch Angst vor Schmerzen. Das zieht sich im Leben oft durch. Oder Mütter haben Angst, bei der Geburt oft zu pressen, weil ja die natürlich Angst vor den Schmerzen haben, aber auch hier ist schon ein Loslösungsproblem. Das gilt genauso für Kinder. Kleine Kinder halten, wenn man den Finger hinfällt, ganz lange fest und lassen den nicht los. Wenn sie so ein paar Monate alt sind, dann lassen sie den Finger auch los. Und in diesem Prozess des ständigen Loslassens von dem Bauch der Mutter bis hin zum Erwachsenen, Teenager, Jugendliche, da gibt es einige Krisen, Pannen, die wir uns mal ein bisschen anschauen wollen. Und mein Wunsch wäre so, dass ihr persönlich entdeckt, oh, an dem Punkt, da bin ich echt schon gut, da bin ich losgelöst oder da klammert noch was, ich selber oder meine Eltern oder andere. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Übrigens, das Loslassen muss man nicht nur lernen von den Eltern, sondern auch von Besitz, Gesundheit, Geschwister, Freunde, eigentlich von allem, was vertraut ist. Und da ist es schön zu wissen, dass wir einen lebendigen Herrn haben, der mit uns geht. Manchmal ist es so, dass das heftig ist. Da kommt zum Beispiel ein Anruf nachts um 12 und ruft eine Mutter an, oh, ich habe Angst, meine Tochter will ausziehen, die will zu ihrem Freund ziehen. Die war schon 18, da war richtig Chaos zu Hause. Dann lassen Sie doch ziehen, die ist doch erwachsen. Nee, das geht doch nicht, das ist doch meine Tochter. Ja, das geht. Ich weiß im anderen Beispiel, wo die Kinder gebaut haben, frisch verheiratet, und die Schwiegereltern haben 50.000 Euro gegeben, mit der Bedingung, dass sie auch ja, sie schön pflegen, wenn sie alt sind. Schon versuchen da Eltern wieder zu klammern. Es gibt da ganz verrückte Geschichten. Oder Studenten, die von zu Hause weg sind, dass die Mama dann will, und muss auch jeden Tag mal anrufen, wie es dir geht und sowas. Also da gibt es ganz verrückte Geschichten. Und ihr seid ja teilweise in einem Alter, wo man auch wirklich so eine Loslösung erlebt, indem man zum Beispiel eine Ausbildung beginnt, einen Zivi-Platz beginnt, indem man einen Studiumsplatz sich sucht, indem man vielleicht im Ausland ist, ein FSJ macht, viele Dinge. Und da ist es gut, mal zu wissen, was läuft da eigentlich ab. Und da will ich euch so ein bisschen in die Abläufe und Psychologie hineinbringen, mal schauen, was da hängen bleibt. Das sind so die vier Schritte. Was passiert eigentlich, wenn Kinder erwachsen werden? Entwicklungspsychologisch, was verändert sich bei den Eltern und Jugendlichen? Dann zweitens, was müssen Eltern lernen? Das wollen wir nur kurz, weil hier wenig Eltern sind. Was müssen Jugendliche lernen? Und dann vor allem, was passiert nach der Loslösung, damit Kinder und Eltern wieder Freunde werden? Das sind so die Stufen, die wir uns mal so anschauen wollen. Genau. Beispiele aus dem Leben will ich mal übergehen jetzt. Was passiert eigentlich, wenn Kinder erwachsen werden? Schauen wir uns das mal an. Wenn so ein Kind zur Welt kommt, dann weiß es zunächst mal nicht, ob es Junge oder Mädchen ist. Das ist eine Geschlechtsidentität, beginnt beim dritten Lebensjahr. Man kann einen Zweijährigen oder Einjährigen nicht fragen, bist du Junge oder Mädchen. Man kann zwar ihnen ein Auto oder eine Puppe vorsetzen, da wissen die schon, was zu ihnen passt, aber sie können es selber nicht benennen. Und dann kommt so eine Geschlechtspermanenz, dass man weiß, ich bin Junge, ich bin Mädchen, das ist so bei 4 Jahren. Und die rote Linie drückt aus, das ist die Beziehung zur Mutter. Am Anfang ganz eng, ganz klar, naturgemäß, ist eine große Abhängigkeit. Und dann nimmt der Vater immer mehr zu. Wir haben eine 21-jährige Tochter. In den ersten 2 Jahren konnte die mit mir und ich mit ihr nicht allzu viel anfangen. Und dann wurde sie so langsam erwachsener, da konnte ich dann mit ihr auf Tour gehen. Ich war sozusagen das Tor zur Welt. Das ist ganz normal. Ich will es mal an Männern deutlich machen. Wenn man es für Frauen aber ähnlich sagen kann, dann kommt die Loslösung von der Mutter ganz stark, 6, 7 Jahre alt, dann ist der Papa ganz wichtig. Da ist der Papa der Beste, der Größte. Ich war mal Leiter vom Seelsorgezentrum vom EC, in der Zeit war meine Tochter so alt und wenn sie gefragt wurde, was ist dein Papa vom Beruf, dann sagte sie immer, das ist der Bestimmer vom Seelsorgezentrum. Sie war irgendwie stolz auf mich, dass sie einen Papa hatte, der Bestimmer war. Ich war gar nicht so bestimmend, aber das war für sie wichtig, dass ich da eine Funktion hatte. Und dann lost man sich, dann hat man Respekt für den Vater, man unternimmt was. Darum finde ich es so toll, wenn in dem Alter auch so Väter-Männer-Beziehungen entstehen. Anerkennung von Vater kommt dort, wenn es gut läuft. Verleihung der Männlichkeit durch Väter und männliche Altersgenossen. Und wenn hier eine Krise ist, ist hier auch gerade Stichwort Homosexualität oft eine Gefahr, aber auch viele andere Gefahren lauern. Und dann wird das eigene Geschlecht vertraut und das andere fremd. Da ist es normal, dass man Freunde hat, als Junge jetzt, bei Mädchen müssen wir es umgekehrt sagen. Und dann kommt ein gesundes Selbstbewusstsein, man fühlt sich in sich zu Hause, man lebt gerne, man ist da, man weiß, wer man ist, man hat kameradschaftliches Interesse am eigenen Geschlecht und auch erotisches Interesse am anderen Geschlecht. Das kommt dann auf. So mit 12 Jahren, da sind die Mädchen alle doof für Jungs. Aber dann so 13, 14, 15, da geht es dann los, dass das andere Geschlecht interessant wird und das ist eine starke Loslösungsphase. Das ist so eine Phase, wo die Eltern auch nicht mehr alles mitkriegen, wo manchmal Eltern neidisch sind, dass man so als Seelsorger manchmal mehr weiß von den Kindern als jetzt. Ich habe vor einiger Zeit mal meine Tochter gefragt, die ist 21 oder vor 2, 3 Jahren war das, er sagte, sag mal, bist du eigentlich verliebt oder sowas? Und sagte, Papa, wenn du mein Coach wärst, dann könntest du das alles wissen, aber da du mein Vater bist, darfst du das nicht wissen. Ne? Und ich finde, das ist genau das, was gesund ist. Da will man sein eigenes Leben haben, da will man Abstand haben und da darf man auch nicht zu viel bohren, da muss man loslassen. Da darf man auch nicht dauernd fragen als Eltern, wann kommst du nach Hause und was hast du gemacht und wer war da? Das ist so das Problem, meistens für Mütter dann. Es ist aber gut, wenn man dann eine gesunde Beziehung kennengelernt hat, Eltern-Kind-Beziehung, vorbildlich da war, wenn alles geordnet ist, gute Beziehungen sind, wenn die Eltern Vorbild sind, dann ist vieles gesund. Das ist leider nicht immer der Fall. Ich muss hier weitermachen. Was verändert sich bei den Eltern? Das ist gar nicht so leicht, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Müsst ihr euch mal Gedanken drüber machen. Das ist so, dass der Haushalt weniger wird. Da muss man nicht mehr für viele kochen, sondern vielleicht nur noch für 2. Da kann man 3 Tage lang Reste essen, weil man sowieso noch zu viel kocht. Oder Kontakte. Ich merkte, wie meine Tochter zu Hause war, wir haben nur eine Tochter, da war unheimlich viel los. E-Mail, Telefon, Leute, ständig was los. Fand ich super. Hatte einen guten Kontakt zu den Leuten. Wie die weg war aus dem Haus vor 2 Jahren, auf einmal ließ das nach. Nicht, dass die mich nicht mochten, sondern die besuchen mich ja nicht als älteren Menschen, sondern die besuchten ja meine Tochter. Das ist aber etwas, was die Eltern merken. Es wird ruhiger. Anrufe werden weniger, Kommunikation wird weniger. Das sind Dinge, die man sich auch mal Gedanken machen muss. Für Eltern muss es auch irgendwo geklärt werden. Was verändert sich bei den Jugendlichen? Das ist eine Menge, was sich verändert, noch viel mehr. Beruf schaffen, Ausbildung schaffen, mit den Ängsten, schaffe ich das, ist es das Richtige? Da kommt der Freund, die Freundin ins Leben, vielleicht auch nicht, vielleicht ist man nur verliebt oder hat jemand im Auge, aber der weiß es nicht und was alles abläuft in diesen Jahren. Das, was ihr so an diesen Tagen auch erlebt, denke ich mal, ohne euch persönlich zu kennen. Die Welt kennenlernen, ich finde es toll, dass viele in diesen Jahren auch sagen, ich muss mal ins Ausland. Meine Tochter hat das voll genutzt, die ist in Australien gewesen, in Nepal und Indien und Israel in einem Jahr und sagt auf einmal jetzt, Papa, wollen wir nicht mal zusammen eine Urlaubswoche machen? Da kommt das wieder, sie nähert sich wieder an, sie musste erst mal weg. Und was ich auch wichtig finde, dass man dann den Glauben an es erlebt. Da gibt es Forschung drüber, dass der Glaube sich in den Jahren 20 bis 25 so ganz wesentlich verändert. dass nicht mehr der aktive Mitarbeiter oft so dran ist, sondern dass man mal woanders ist. Wenn ich jetzt meine Tochter frage, wo hast du denn Gemeindekontakt? Ja, zurzeit bin ich in der Gemeinde. Früher war die ganz treu in unserer Gemeinde. Aber sie guckt jetzt, wo ist was los, wo sind andere Frömmigkeitsstile. Finde ich aber normal, dass wir da auch barmherzig sind. Eine Zeit, wo man nochmal neu seinen Glauben definiert und auch andere Wahrheiten hört, andere emotionale Stile kennenlernt und so weiter. Und dann sich ausprobiert, in Beziehungen, in Berufen, in Praktikas, ganz normal. Eine Zeit, die, wo meine Tochter immer, ich darf es daran deutlich machen, weil es dann auch persönlich ist, immer schon Kontakt zu uns hat. Er sagte, das Schöne ist für mich zu wissen, ich habe da eine Sicherheit zu Hause. Ich weiß, dass ihr immer zu mir steht, mich lieb habt, aber ich denke ja nicht, dass ich länger nach Hause komme. Also dieses Spannungsfeld ist total typisch. Zu wissen, da sind Eltern, die sind da für einen im Notfall, aber ich muss mich ausprobieren. Die Loslösung vom Elternhaus, das mache ich immer gern deutlich an diesem Transaktionssystem, hat folgenden Hintergrund, und das ist sehr wichtig mal zu erkennen, weil man, wenn man das System erkannt hat, auch seine Probleme ein bisschen definieren kann. Es gibt ein Eltern-Ich, also wie Eltern einen erzogen haben, es gibt das Erwachsene miteinander und es gibt das Kind-Ich. Die Eltern sind einerseits kritisch, Vater oder Mutter, wieso kannst du das machen und alles Mögliche, oder fürsorglich, meistens ist die Mutter die Fürsorgliche. Ich weiß noch, wie ich nach Hause kam früher von der Bibelschule Krishona, hat meine Mutter mir immer die Wärmflasche ins Bett gemacht. Das war mir total zuwider. Irgendwo habe ich es genossen, aber ich merkte irgendwo, das ist nicht mehr dran. Ne? Sie hat das gut gemeint. Kind-Ich heißt frei. Ich mache das am Beispiel gleich deutlich. Angepasst ist das zweite, rebellisch ist das dritte. Das ist so, wie normal Kinder reagieren. Wenn du jetzt meinetwegen kritisch von den Eltern hörst, wie du rumläufst, könnt ihr vielleicht in ähnlichen Aussagen, deine Frisur, deine Klamotten, bauchfrei und sonst was alles, oder fürsorglich, ich habe dir schon eine schöne Jacke gekauft. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Mama euch so mit 16, 17 noch eine Jacke kauft? Das wäre das Letzte, was meine Tochter mitgemacht hätte. Was tun Kinder? Erwachsenen komme ich gleich darauf zurück. Was tun die Rebellischen? Was geht dich meine Jacke an? Das Angepasste ist, ja Mama, schön, dass du eine Jacke gekauft hast. Das Freie wäre, ich nehme immer die große Jacke, damit der Wollpulli drunter passt. Also einfach was tun, was die Eltern nun gar nicht verstehen. Erwachsen wäre vielleicht, warum drehst du die Jacke in L? Na, ich gehe doch auf den Boden, dann nehme ich die alte Jacke. Ist nur mal so eine Möglichkeit, das so bewusst zu machen. Was hier so ein bisschen spielerisch ist, wäre gut mal zu durchschauen und ich will es euch auch noch ein bisschen verdeutlichen. Wichtig ist, dass, was die Eltern lernen müssen, na, ich mache es an einem Beispiel deutlich, dann wird es klar. Da ist ein Junge, alleinerziehend aufgewachsen, Mutter hat ihn total geklammert, total schwer gefallen, den Jungen loszulassen. Er hatte keine Jeans, weil die Mutter sagte, Jeans ist das für Arbeiterkinder, du bist was Besonderes, du musst mit Nadelstreifenhose in die Schule gehen. Das hat er gemacht, wurde natürlich ausgelacht. Dann hat er sich von seinem Taschengeld heimlich eine Jeans gekauft und sich 3 Jahre lang vor und nach der Schule umgezogen, unbemerkt. Das heißt, er hat sich angewöhnt zu lügen. Dann hat die Mutter gesagt, was er lernen soll. Eigentlich sollte er Priester werden, aber katholisch, weil die Mutter ihn dann behält und ihn mit keiner Frau teilen muss. Er ist dann eben nur Diakon geworden. Ich habe lange Zeit mit ihm gearbeitet und er hat mir auch erlaubt, das Beispiel zu nennen. Was hat er gelernt? Er hat gelernt zu lügen, weil er ständig was tun musste, was die Mutter nicht wissen durfte. Er musste Dinge tun, die Widerstand gebracht hätten. Er hat sich angepasst an diesem Beispiel und die Mutter hat fürsorglich alles gemacht. Erst als er erwachsen wurde und durch Lügen mehrere Beziehungen kaputt ging, ist er wach geworden. Und als ich ihn fragte, was ist denn deine Berufung? Er sagte, weiß ich nicht, meine Mutter hat mich berufen. Ja, dann guck doch mal, was dir liegt, was du machen willst. Es ist für ihn ein äußerst mühsamer Prozess, der mit vielen Eltern-Muttergesprächen einherging und wo auch viel passiert ist. Aber wenn man lange Zeit in einer Fessel drin war und nicht frei war, dann ist das oft sehr mühsam. Wichtig ist, das System zu durchschauen. Also zum Beispiel Doppelbotschaften. Manchmal sind die Eltern, sagen ja, ich will ja, dass das Kind erwachsen wird, aber sie machen Schuldgefühle. Zum Beispiel, du musst ja vom Zivildienst nach Hause, fort von zu Hause, das klingt so erwachsen, aber du kannst da die Wäsche noch zu Hause waschen lassen. Das ist so ein bisschen, ja, dann kommst du wenigstens, das darf man machen, wenn man erwachsen ist. Nur, es ist oft so eine Klammer, die nicht gesagt ist, wo man irgendwie merkt, ja, ich muss so nach Hause, meine Mutter will die Wäsche waschen. Das ist unbewusst. Oder du solltest mich täglich oder wöchentlich anrufen, ich bin immer für dich da. Oder schön, dass du Arbeit hast, du kannst ja am Wochenende dann immer nach Hause kommen.
Manchmal merkt man das daran, dass man merkt, ich bin nicht frei von den Eltern. Die wollen zu viel wissen, die mischen sich zu viel ein. Das müsste ich für euch mal übertragen, was für typische Sätze so vorkommen, die auf keinen Fall böse gemeint sind. Sie machen Schuldgefühle. Oder aber, ich brauche euch Botschaften, dass die Eltern sagen, du musst aber den Hof übernehmen. Aber unser Gartenstück ist so groß, da musst du immer kommen zum Mähen, das schaffen wir nicht mehr. Oder du musst auch die Oma mit versorgen. Oder du musst auch am Wochenende mir einkaufen helfen und Auto fahren. Es gibt so ganz verrückte Geschichten im Leben, wo Kinder denn, einerseits sollte man das machen, aber wenn es aus einer Abhängigkeit kommt, ist es nicht gut. Es ist eine ungesunde Abhängigkeit. Manche nutzen das durch Leiden, indem sie sagen, wir haben so viele Probleme und Schmerzen und Arztfahrten. Und manche auch durch Mitbestimmung. Ich finde es vor allem interessant, wenn Menschen heiraten. Da wird oft deutlich, ob wirklich Loslösung passiert ist. Ich habe jetzt eine Hochzeit erlebt, wo die Schwiegermutter alles bestimmt hat. Wer eingeladen wird, wie viele Kuchen es gibt, welche Kuchen es gibt, wie viele Schnitte das geben muss, wie feucht die sein dürfen. Die Tochter hat so geweint, weil sie merkte, und die Schwiegermutter war nicht besser, die andere, dass sie dann eine Nacht bei uns geschlafen hat und erstmal sich sortieren musste, weil eigentlich das eine Hochzeit der Schwiegereltern war. Bei Hochzeiten merkt man oft, was wirklich abläuft. Und dabei ist Loslösung sowas Wichtiges. Kinder sind kein Besitz. Kinder sind eine Zeit lang eine Leihgabe Gottes. Aber viele Eltern klammern die Kinder bis zuletzt und dann wundern sie sich, wenn sie irgendwann ausreißen und dann nicht mehr mitmachen. Vor allem dann, wenn die Ehe nicht so gut ist, dann ist ja der Kommunikationspartner oft weg. Und darum müssen sich Eltern darüber Gedanken machen, was eigentlich passiert, wenn Kinder aus dem Haus gehen. Dass es Änderungen gibt und dass man die füllen muss. Und wie sie den Loslösungsschmerz wahrnehmen, dass man darüber nachdenkt. Was ist positiv, was ist negativ? Ich merke zum Beispiel, wenn ich, ja, kann man erzählen, ich muss nachts manchmal auf Toilette, nichts Besonderes. Und wenn unsere Tochter im Haus ist, dann denke ich, um 2 Uhr, das Auto ist noch nicht da, hoffentlich ist nicht, ich denke nicht, dass sie Mist baut, aber wo ist die wohl jetzt? Dann ist man unruhig. Und ich habe volles Vertrauen zu ihr. Wenn die nicht da ist, dann kriege ich das halt nicht mit, dann denkt man auch nicht drüber nach. Vorteil ist, dass sie gerne ausschläft, meine Tochter, und ich bin Frühaufsteher, dass ich morgens jetzt laut sein kann, weil die ja nicht mehr da ist und schläft. Also es sind immer Vor- und Nachteile und darüber sich zu unterhalten, finde ich wichtig. Das verändert sich positiv und negativ und das hat Auswirkungen auf die Ehe. Viele Ehen haben dann eine Krise, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil dann Ehepartner sich miteinander beschäftigen müssen und die Männer auch mal Gefühle zeigen müssen und die Männer mal die Frau wahrnehmen müssen. Kann ich nur den Eltern Mut machen, aber es geht hier heute Abend nicht so sehr um die Eltern. Was müssen die Jugendlichen lernen? Ihr müsst das System wahrnehmen. Was läuft eigentlich ab? Bin ich so, wie es mit den Eltern läuft, zufrieden? Ist das ein gesunder Kontakt? Kriegen die so viel mit, wie nötig oder was richtig ist, oder ist es ungesund? Und das kann man erspüren. Das ist bei jedem was anderes. Es gibt Eltern, die eine hohe Kunst darin haben, die Kinder loszulassen, sie fast aus dem Nest zu schupfen. Und das ist super, dann können Kinder ganz schnell wieder zu Freunden für Eltern werden. Aber oft ist es auch anders. Andererseits, wenn man merkt, da ist eine Klammerung und da will die Mama dauernd wissen, wo ich bin und die will genau wissen, was im Jugendkreis gewesen ist und was auf dem Pfingsttreffen gewesen ist und alles genau erfragt, wen hast du gesehen, was hat er erzählt und sonst was alles, dann ist es gar nicht leicht, aus dem System rauszukommen. Dann muss man manchmal richtig klare Worte reden und sich das System bewusst machen. Es gibt übrigens ein gutes Buch zu dem Thema, das heißt Abschied von den Eltern. Und da gibt es auch ein Folgebuch, das dann für die Eltern bestimmt ist. Das empfehle ich schon mal Leuten, die tief in dieser Krise sitzen und eine ungesunde Bindung haben zu Eltern. Die emotionale Verbindung zu den Eltern verleiht ein Gefühl der Sicherheit, das eventuell verloren geht. Ja, das ist es. Man ist ein Stück alleine. Man ist ein Stück isoliert. Es ist manchmal bequem, zu Hause zu leben, wenn alles gemacht wird. Und alleine wohnen ist eine echte Herausforderung für die Persönlichkeit. Und da muss man vielleicht auch Hilfe haben, manchmal damit klarzukommen. Es gibt so einen schönen Satz von dem Watzlawick: Reife ist jene Fähigkeit, etwas zu tun, obwohl es die Eltern wollen. Wenn man so weit ist, schlichtes Beispiel, da ist vielleicht der Junge, der lange Haare hat und der Papa sagt so, lange Haare, das taugt nichts. Und was macht der Junge? Wenn er rebellisch ist, dann lässt er es ganz lange wachsen. Wenn er angepasst ist, ja Papa, ich gehe sofort zum Friseur. Und wenn er ein freies Kind ich ist, dann würde er sagen, okay, ich mache gleich eine Glatze oder sowas. Ne? Aber normal wäre zu sagen, ja, wenn du meinst, das ist okay, nicht so lang, dann mache ich das, weil ich das selber will. Und dann kann man erwachsen werden. Dieses System zu kapieren, halte ich für ganz wichtig überhaupt fürs Leben, weil wir sonst automatisch unsere Geschichten auf andere übertragen. Was tun Kinder oft? Ich brauche euch Muster, dass man einfach die Kinder, dass man sagt, okay, wir machen mit, alles was ihr wollt, oder aber man nutzt die Eltern aus in der Gutmütigkeit, finanziell so lange wie möglich studieren, die können doch blechen für mich, ich bin doch ihr Kind, oder alles zu Hause machen lassen, aber das System wird gefördert, oder werden rebellisch und werden aggressiv oder leben angepasst weiter. Aber wer das nicht klärt, der vererbt dieses Muster. Und das Verrückte ist, dass es manchmal über Generationen geht, wenn man das nicht durchbricht. Dass da ungesunde Bindungen sind über Generationen, Abhängigkeiten, die nicht befreiend sind. Ich will euch eine Geschichte erzählen von zwei Mönchen. Zwei Mönche sind vor einem Fluss und eigentlich galt die Regel für die Mönche, sie durften Frauen nicht angucken. Und es kam dann war dann ein Mädchen an dem Fluss, die kam nicht rüber, weil das Wasser so hoch war. Und dann sagte der eine Mönch, okay, ich nehme dich auf den Arm und bring dich rüber. Und der andere Mönch sagte, das darfst du auf keinen Fall machen, das ist unmöglich, das ist gegen unsere Regel, du darfst nicht mal eine Frau angucken, geschweige denn sie rübertragen. Der beherzte Mönch hat gesagt, okay, ich nehme dich mit, sie liefen durch den Fluss und waren schnell am anderen Ende und dann liefen die beiden Mönche weiter. Und auf dem weiteren Weg sagte dann der zweite Mönch dauernd, Mensch, was hast du da gemacht? Du hast dich versündigt, du musst zum Vorsteher gehen, du musst bekennen, du hast eine Frau angeguckt. Und dann sagte der andere Mönch, wieso, was hast du denn? Ich merke, du redest noch eine Stunde lang über diese Frau, ich habe die schon längst vergessen. Er hat damit aussagen wollen, wenn man einmal richtig das anpackt, das Thema, richtig sagt, okay, ich bin jetzt weg und vielleicht das mit einer Feier gestaltet, vielleicht sogar mit einem Ritual, vielleicht sogar mit irgendwelchen Worten, die man schreibt, ein Gedicht oder ein Lied oder sonst was und das bewusst Abschied nimmt, dass dann meistens dann auch ganz schnell wieder eine gesunde Beziehung da ist. Aber wenn man das nicht macht, sondern dauernd den Schmerz vermeidet der Trennung und so halb zu Hause ist, dann ist es oft so, dass man jahrelang mit dieser ungesunden Abhängigkeit lebt. Mir fiel beim Vorbereiten 7 Frauen ein, bei denen es nicht zur Ehe gekommen ist, weil hier ungesunde Abhängigkeiten waren. Das ist gerade für Frauen oft ein Problem. Ich hoffe, ihr versteht, was ich so in Kürze hier erzähle, weil es ist im Leben überall relevant, weil jeder Eltern hat und jeder Abhängigkeiten hat und da seine Geschichten erzählen könnte. Manchmal ist es dann wichtig, wenn man dann merkt, oh, das sitzt ja ganz schön tief bei mir, dass man so ein bisschen an den Grundschmerz herankommt, der vielleicht ganz tief sitzt. Denn wenn man keine gute Beziehung hat zu seinen Eltern, dann nützt es auch nichts, wenn man wegzieht. Ich weiß von einem Mädchen, die hat massivste Probleme mit der Mutter, weil sie sich einmischt und die hat immer, wenn sie in die Nähe der Mutter kommt, Hautausschlag. Wenn die in Bayern in die Nähe der Mutter kommt, dann hat die einen Hautausschlag. Das heißt, sie hat ihre Geschichte nicht geklärt und wenn sie das nicht tut, wird sie nicht frei. Und vielleicht ist da so eine Botschaft dabei, bei denen, wo ihr sagt, Mensch, das könnte so eine Botschaft sein, existiere nicht zum Beispiel, dass du eigentlich nicht sein solltest. Oder sei nicht wichtig, dein Bruder ist viel wichtiger. Oder sei nicht Junge oder Mädchen. Oder werde nicht erwachsen. Sei kein Kind. Sei nicht gesund. Manche Eltern brauchen Kinder, um sie zu pflegen. Manche können das nicht ab, wenn Kinder schlau sind und denken. Manche können mit Gefühlen nicht umgehen. Manche gehören nicht dazu. Du schaffst es nicht. Es gibt viele, viele Botschaften. Das ist vielleicht eine dabei von euch. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Da ist ein Junge, der hat massiv Probleme mit seinem Vater. Und er sagte in einer Elternbeziehung, die wir versuchen zu klären, ich habe so eine Wut auf den Vater, weil so viel schiefgelaufen ist. Unter anderem dieser Satz, du schaffst es nicht. Der hat ihm nichts zugetraut. Und er hat gesagt, du musst es mal klären, wenn du erwachsen werden willst. Sonst kannst du die Partnerschaft, die er hat, auch nicht eingehen. Du bist da beeinträchtigt. Er sagte, ich habe die Kraft nicht, das zu klären. Das ist zu schwierig. Er sagte, okay, dann lass uns das doch mal zusammen machen. Dann haben wir das in Ruhe vorbereitet, bestimmt so 10 Punkte gefunden, die er dem Vater mal sagen müsste, auch wo er dankbar für war, hat den Vater eingeladen nach Kassel, komm mal her, wir müssen ein Gespräch haben. Der Vater sagt, was soll das denn? Oh, das wird schwierig mit dem Problem. Mein Vater kann nicht reden, es kann auch aggressiv werden. Dann haben wir uns zusammengesetzt und hat er in Ruhe das vorgeführt und der Vater sagte, ich habe ehrlich gesagt richtig Schiss gehabt vor dem Gespräch, weil ich noch nie mit dem Seelsorger gesprochen habe. Er hat dann vieles geklärt, vieles auch verstanden und am Ende lagen sich beide in den Armen und haben gesagt, Mensch, das erste Mal haben sie beide geweint, beide sich in den Armen gelegen, lass uns vergeben, lass uns anfangen neu, lass uns eine erwachsene Beziehung bekommen. Und dann sagte der Vater, weißt du, ich bin so befreit, ich habe ja auch gespürt, dass es nicht gut war, aber jetzt ist es mal ausgedrückt und ich habe jetzt Folgendes gelernt, ich will jetzt auch mit meiner Frau, sagt der Vater, eine Therapie machen, weil ich merke, dass ich da auch vieles verschluckt habe. Das ist toll, wenn sowas passiert, das darf ich immer wieder mal erleben, wenn solche Elternbeziehungen auf die Reihe kommen. Nur oft kommt es nicht dazu, weil auch nicht immer die Eltern dazu bereit sind oder auch die andere Seite nicht. Aber vielleicht ist hier so ein Grundschmerz dabei, wo er sagt, das ist genau das, was ich immer spüre. Und wenn du es nicht anpackst, dann wirst du das mitnehmen und weitervererben, auch an deine Kinder. Alles, was wir nicht klären, übertragen wir auf andere. Alle Verletzungen übertragen wir auf andere. Zum Beispiel ist da jemand, die sagte, mein Papa hat nichts auf die Reihe gekriegt. Praktisch, was er anpackte, ging alles kaputt. Jetzt hat sie geheiratet und dann sagt sie immer zu dem Mann, egal was er anpackt, ob er irgendwas repariert, das kannst du sowieso nicht. Ja, wieso kann ich das denn nicht? Ich bin doch normal praktisch begabt. Bis er herausfand, dass er das von dem Vater übertragen hat auf ihn. Männer können nicht reparieren. Das ist eine andere Frau, die sagte, meine Mutter, die ist immer unpünktlich gewesen, nach dem Essen nicht fertig, ich habe mich immer geärgert. Heute ist sie erwachsen in der Gemeinde, wo sie ist, hat sie ständig Mühe mit Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die unpünktlich sind. Sie überträgt ihre Mutterbeziehung auf die anderen. In der Arbeit an Menschen finde ich es unwahrscheinlich wichtig, in diese Zusammenhänge hineinzuschauen, weil das oft sehr verborgen sitzt. Aber überlegt, wo ihr merkt, da ist etwas nicht gut, sprecht es an. Oft haben die Eltern die Kraft, nicht das zu klären. Wenn ihr das schafft, das finde ich super. Und da kann man sehr viel machen. Es ist nie zu spät, eine gute Kindheit gehabt zu haben. Es ist nie zu spät, auch das Schwierigste, was man hatte, mal irgendwo einen Punkt zu finden. Du kannst mit 40 nicht mehr sagen, meine Eltern haben mich so und so erzogen. Du kannst sagen, okay, mit 20, da ist nicht alles gut gewesen, wie in jeder Beziehung, aber man kann nicht ein Leben lang den Eltern die Schuld geben, das bringt nichts. Alle Eltern haben ihr Bestes gegeben mit ihren Begrenzungen und kaum ein Elternpaar will bewusst ein Kind verletzen. Aber es geht in dieser Welt nicht anders. Und da möchte ich Mut machen, darüber nachzudenken. Ich habe dazu einen Fragebogen von 100 Fragen ungefähr, die ich so Leuten gebe, die daran arbeiten wollen. Ich habe ein paar am Stand auch liegen davon. Sonst kann man mir eine E-Mail schicken, dann schicke ich euch das zu. Auch die Texte hier kurz kann man einfach per E-Mail klären. Elternbeziehung klären. Wenn du sagst, okay, ist einigermaßen okay bei uns, vielleicht sogar, dass ein Gespräch nötig ist, vielleicht muss da mal wirklich eine gründliche Bearbeitung mit jemand anders sein. Ich finde das immer so toll, wenn, darf ich noch ein Beispiel erzählen, ein junger Student hat Knatsch mit seinem Vater und die Freundin, die sagt, ich will dich heiraten, wir wollen uns auch verloren, nur du musst erstmal Ruhe schaffen mit deinem Vater. Er sagt, das will ich aber nicht, okay, du musst erstmal Ordnung haben, sonst geht das nicht. Dann hat er den Vater eingeladen, dann haben wir 3 Gespräche in Kassel gehabt, haben das gründlichst geklärt mit viel Zoff und Widerstand und Diskussionsfreudigkeit und am Ende haben sie sich versöhnt und dann konnte geheiratet werden. Und ich finde es so wichtig, das vor der Ehe zu klären, weil dann ein neuer Abschnitt da ist. Und manchmal muss man das schon sehr früh klären und manchmal braucht man auch Hilfe dazu. Dann muss man klären, wie soll der Kontakt in Zukunft denn aussehen mit den Eltern? Was findet ihr normal? Das muss man selber auch wissen, was normal ist. Ist vielleicht einmal im Monat anrufen normal oder ist es normal, dass man Eltern sagt, wenn irgendwas Auffälliges ist, rufe ich an, aber sonst brauchst du dich nicht melden. Das muss man klären. Welche Wünsche bestehen von den Eltern? Dass man mal fragt, was möchtet ihr denn gerne? Ja, wir möchten gerne, dass du jeden zweiten Tag anrufst. Dann musst du sagen, okay, akzeptiere ich bei euch, aber für mich ist das zu viel, möchte ich nicht. Es kommt auch nicht darauf an, ob man jeden Tag oder einmal im Monat anruft. Hauptsache, das, was sie tut, ist erwachsen. Es kann auch sein, dass es sinnvoll ist, zu Hause zu wohnen und kann trotzdem losgelöst sein. Und es kann sein, dass man weit weg wohnt und trotzdem nicht losgelöst ist. Das alleine macht es nicht aus. Aber darüber sollte man reden. Welches Maß an Besuchen und Telefonaten ist normal oder sinnvoll? Das ist bei jedem anders. Wie soll das Zimmer zu Hause genutzt werden? Also ich merke es bei meiner Tochter, ich habe vor kurzem mal angerufen, weil irgendwas Finanzielles war bei ihr. Und sie sagte, na Mareike, hast auch genug Geld? Oh, das merkte ich, das habe ich typisch für solches Eltern, ich dachte ich. Papa, du weißt doch genau, wenn ich kein Geld habe, melde ich mich schon. Da hatte ich also ein falsches Wort. Ne? Jetzt kam vorhin eine SMS von ihr, ich habe da vorhin eine WG zu ziehen, das kostet ein bisschen mehr. Kannst du mal anrufen nachher? Ja, so läuft das dann. Aber das muss für beide Seiten so sein, dass das erwachsen ist. Dass das Empfinden da ist, ich kann anrufen, ich muss aber nicht. Dass man sich als Freunde begegnet. Und das ist das Normale eigentlich, nur manchmal ist es eben nicht normal und wo das nicht normal ist, kann ich euch nur viel Mut machen, das zu thematisieren. Gibt es vielleicht Verletzungen, die geklärt werden müssen, vielleicht auch Missbrauchserfahrungen, was uns leider wirklich stark beschäftigt. Gestern wieder ein Anruf, ja, mein Vater hat mich missbraucht, 4 Jahre lang, meine Schwester auch, was mache ich jetzt? Das ist schlimm, das ist ganz schlimm und da, da, tut richtig weh, wenn man das mitbekommt, wie Menschen und Kinderseelen verletzt sind. Das ist unwahrscheinlich schlimm, was wir da so erleben. Aber das muss nicht immer so was Schlimmes sein. Manchmal sind es die normalen Dinge. Also wer diese Liste haben will mit den 100 Fragen, der kann mir eine E-Mail schicken, r.trauernicht@weißes-kreuz.de. Da könnt ihr selber dann arbeiten oder mit jemand anders. Das könnt ihr mitnehmen. Ich habe so 30 Stück davon da. Könnt ihr gucken. So, wenn man jetzt losgelöst hat und sagt, okay, ich habe es gerafft, ich habe es thematisiert, wir haben da so einen Prozess in Gang gebracht und das ist nicht so schnell gemacht, wie jetzt gesagt, das ist wohl klar, das braucht Zeit, auch dass man es erkennt, was da abläuft, wo auch Schuldgefühle geweckt werden und Doppelbotschaften kommen, dann ist es wichtig, auch die Kommunikation mit den Eltern wieder neu zu stärken. Ich habe gern so diese 5 Stufen der Kommunikation und da müssen wir die 4., 5. Ebene erreichen. Smalltalk ist so, schönes Wetter, schön in Eidlingen, das Smalltalk. Die Nummer sicher Ebene ist so ein bisschen, Wetter, das Essen war ganz gut oder wo warst du in Urlaub oder welchen Arbeitsplatz hast du? Das macht man nicht bei jedem auf der Straße, aber das kann man machen. Dann kommt die Ebene des Urteilens, du bist SPD und du bist links und du bist CDU, da kann man schon diskutieren. Auch in den Fragen der Werte, Homosexualität, voreheliche Beziehungen, all die Geschichten, da kann man diskutieren. Die Ebene kriegen wir noch hin, auch bei Eltern oft. Aber dann kommt die emotionale Ebene und das ist die eigentliche Ebene der Beziehung. Dass man sich mitteilt, hör mal zu, da habe ich mich wohlgefühlt oder das hat mir gut getan. Die Wertschätzung hat mir gut getan. Dass du vorhin den Arm auf mich gelegt hast, hat mir gut getan. Dass man Gefühle wahrnimmt, was Männer oft nicht so können. Das ist eigentlich die Beziehung nachher. Wenn ihr an diesem Wochenende zurückblickt nachher, was hat euch beschäftigt, sind es meistens diese emotionalen Begegnungen zwischen Menschen, nicht die großen, tiefen Gedanken. Und dann diese Ebene, Enthüllungsebene, wo man wirklich sagt, was einem am tiefsten beschäftigt, wo man Zweifel hat, wo man Angst hat, wo man verletzt ist. Wenn uns das gelingt, in der Elternbeziehung wieder neu zu wagen, dann wird es reif. Dann entsteht wirklich Beziehung. Dann kann man sagen, meine Eltern sind mir zu Freunden geworden. Das wäre das Ziel dabei. Aber es ist eine sehr lange Übung, vor allem fällt es nicht jedem leicht. Gerade bei Menschen, die emotional nicht so weitergebildet sind, ist es ein heißes Thema. Da müssen wir richtig Übung machen mit denen, um das auch einzuüben. Und dann muss man Wertschätzung einüben, auch die Eltern. Auch zum Beispiel die Eltern, die vielleicht andere Fernsehgewohnheiten, Pilcher gucken zum Beispiel. Oder was sie auch immer so machen. Oder Kontakte, die sie pflegen. Oder auch die Kleidung, die sie haben. Oder die Möbel, die sie sich aussuchen. Oder ihre Urlaubsziel. Oder Schlafgewohnheiten, egal was es ist. Das sind einfach Generationsthemen. Und das wertzuschätzen, dass sie eben auch vielleicht, wenn sie älter werden, das Gleiche erzählen. Das finde ich wichtig, dass man, die Eltern, schon wieder Nummer 73 der Geschichte oder sowas. Nein, sondern einfach, das ist wichtig, einander wahrzunehmen in der Andersartigkeit. Auch ihre Ideen, die sie haben, auch die Grenzen, die sie körperlich haben, auch die Wohnung, die Kontakte, das nicht alles gut heißen, aber erstmal schützen. Was bedeutet das für die? Warum haben die Angst vor Neuigkeit? Warum gehen die nicht aus dem Dorf raus oder was es gibt? Und dazu gehört dann auch Information, dass man sich etwas mitteilt, auch vielleicht mehr als einem lieb ist, dass man sich auch begrüßt, wenn man kommt und wenn man geht, dass man, die Eltern wollen gern wissen, was man so erlebt hat, dass sie vielleicht nicht nur sagt, ihr wart jetzt auf dem Pfingsttreffen, sondern als Erwachsene kann man auch sagen, der Punkt hat mich berührt. An dem Beispiel habe ich gemerkt, zum Beispiel in dem Seminar über Hotel Mama, dass ich merkte, wir haben tolle Eltern, ihr habt uns richtig losgelassen, schön, dass wir so unkompliziert Kontakt haben können. Das würde eure Eltern eine Freude machen. Oder aber eben auch sagen, hör mal zu, ich habe gemerkt, da muss ich noch ein bisschen nachholen mit dir. Da müssen wir mal drüber reden. Und dann auch der emotionale Kontakt, auch mal sich drücken und lieb haben und natürlich im Alter dann die Hilfe auch geben. Da wartet ihr wahrscheinlich noch bei den meisten darauf, aber das wird ein Thema. Das Problem ist bloß, wenn man alt ist und das nie geklärt hat im Leben, kann das äußerst mühsam werden, die Alterspflege, wie immer auch die gestaltet wird. Das entscheidet sich in jungen Jahren, wie man mit den Eltern umgeht. Und dann ist wichtig auch weiterhin, es geht ja um diesen letzten Gedanken hier, wie können wir denn das jetzt aufbauen wieder, wenn man losgelöst ist, dass man Erlebnisse teilt, sich mitteilt, auch mal fragt, was habt ihr denn erlebt, wo wart ihr Pfingsten, was war der Inhalt der Predigt, was hat die Tante Gerda gesagt oder sonst was. Einfach sich mitteilt. Einander hilft, dass mal der Vater kommt und sagt, okay, ich helfe dir beim Umzug, ich bringe dir ein Bett vorbei oder sonst was und ihr andererseits sagt, okay, ich komme am Samstag hin und mache den Garten in Ordnung. Das ist dann normal, weil man als Erwachsener sich trifft. und vielleicht sogar gemeinsame Hobbys pflegt. Es ist leider oft sehr kompliziert. Hier liegt es zurzeit bei einem Jungen, der Vater will dauernd, dass der Student nach Hause kommt und Posaune spielt in der Gemeinde. Die Mutter ruft dauernd an, wie es ihm geht. Und die Schwester erwartet, dass er auch fragt, wo er ist und sowas alles. Und die Freundin von ihm sagte, das ist doch unmöglich. Du bist ständig zu Hause und du bist total abhängig. Und die Freundschaft ist echt in der Krise, weil hier etwas nicht gesund abgelaufen ist. Das ist viel Arbeit, das ist schnell gesagt. Es heißt im Wort Gottes, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Hier steht das Verlassen drin. Das ist schmerzhaft, vor allem wenn man noch nicht so richtig Fuß gefasst hat und noch nicht so richtig Freunde hat und eine andere Welt aufgebaut hat. Aber ohne diesen Schmerz werden wir nicht erwachsen werden und auch nicht frei und glücklich werden. Da möchte ich euch Mut zu machen. Und das Ehre Vater und Mutter, das ist ein Gebot, das ein Leben lang mit Leben gefüllt werden muss. Wie man den Eltern auch ihren Lebensstatus erleichtern kann, verbessern kann. Ich wünsche euch von Herzen, dass hier irgendein Gedanke dabei war, der euch gut getan hat und der uns hilft, so ein bisschen gesund loszulassen und die Eltern neu zu gewinnen. Ich mache hier einen Punkt, damit ihr in Ruhe nachher auch ins andere Zelt gehen könnt, noch einen schönen Platz euch aussuchen könnt. Ihr habt mir jetzt intensiv eine halbe Stunde zugehört und ich danke euch dafür. Ich bin jetzt noch da, auch wenn noch Fragen sind. Und ich möchte euch nochmal sehr deutlich sagen, nutzt die Zeit auch mit den Seelsorgern. Da sind fitte Leute dabei. Ich habe sie teilweise kennengelernt. Nutzt die Zeit einfach mal, auch eure Elterngeschichten zu durchschauen, damit ihr befreit nach vorne schauen könnt. Gott segne euch dabei. Einen schönen Abend noch.